SRF 1.
Persönlich. Sonja Hasler im Gespräch mit Gästen.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in der Lokremise St. Gallen. Und herzlich willkommen auch all denen, die irgendwo heute am Radio zuhören. Ich freue mich sehr auf meine beiden Gäste. Beide kommen ursprünglich aus ganz verschiedenen Ecken. Sie aus dem Toggenburg, er aus Hamburg. Und beide sind um die 50 und kennen Höhen und Tiefen im Leben. Sie ist Maria Walliser, sehr erfolgreiche Skirennfahrerin ist sie mal gewesen. Später ist sie Mutter geworden von zwei Töchtern. Die werden langsam pflücken. Maria Walliser lebt in Malanz im Bündnerland. Er ist der Volker Wedler. Er hat in Deutschland Medizin studiert. Schon als junger Doktor ist er in Krieg gegangen auf Ruanda. Seit 21 Jahren lebt er in der Schweiz, hat lange auch in der Ostschweiz hier gearbeitet und heute ist er Schönheitschirurg in Zürich. Herzlich willkommen euch beide. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Danke vielmals. Danke. Ja, Volker Wedler, ihr seid so etwas wie ein Experte. Wenn ihr die Maria Walliser jetzt ein bisschen genau anschaut, was müsste man machen?
Man muss gar nichts machen. Sie gefällt mir so, wie sie ist.
Schaut noch mal genau.
Also meine Partnerin behauptet zwar, ich würde die Leute immer scannen und genau anschauen, was auch wirklich wahr ist, aber ich bin ja nicht nur schönheitlich, der Begriff, über den müssen wir vielleicht noch mal reden, aber ich mache Rekonstruktion und so und da muss man nichts rekonstruieren.
Aber Schönheit macht er schon auch.
Ja, damit verdient man sein Geld und wenn das Bedürfnis kommt, dann wüsste ich schon, wo ich beraten würde.
Außer jetzt.
Aber ich würde niemals selber jemandem das Bedürfnis wecken.
Und wenn du jetzt noch mal so an der Stirn hat es schon so ein bisschen
etwas. Ja, habe ich auch.
Okay, gut. Maria Walliser, hat dir schon mal etwas machen lassen?
Nein.
Das kommt jetzt ziemlich gerade raus.
Ja.
Wir sind ja auch Ü50, oder wenn ihr so in den Spiegel schaut, seht ihr denn etwas, wo man vielleicht eventuell mal ein bisschen glätten, straffen, schnipseln?
Ja, das geht jetzt alles wieder eben in die Schönheitschirurgie rein. Und für mich ist das wirklich auch ein Begriff, den man ein bisschen abschwächen muss. Weil es gibt einfach ganz viele Sachen, die ich sicher würde mir gut überlegen oder sicher auch machen, wenn es zum Beispiel darum ging, dass meine Lebensqualität beeinträchtigt wäre. Zum Beispiel, wenn ich nicht mehr richtig sehen könnte, weil meine Augenlider einfach irgendwie hängen oder so. Oder zum Beispiel auch, wenn ich jetzt grosse Brust hätte und irgendwie das sehr alles wäre. Und alles andere finde ich, ich bin durch das Leben gegangen, ich bin sehr viel im Wetter draussen war, also mit Sonne und Wind und halt Sturm und so. Und da drückt man halt etwa die Augen zusammen. Und wenn ich musste ein Rennen mir einprägen, dann hat es halt ein paar Stirnfalten gegeben. Und das gehört einfach so ein bisschen zum Emotionen haben, dass halt das sich dann einprägt.
Also würdet ihr sagen, ihr habt keine Problemzone?
Was soll ich sagen? Nein. Was meinen Sie?
Er hat die Hand aufgestreckt.
Also ich finde, man muss vor allem eine Lanze brechen für die Menschen, die was machen lassen. Sie sind ja nicht vorbestraft. Die werden immer in so eine Gruppe gedrängt. Und ich finde, jeder darf was machen lassen. Und wenn man wirklich leider zu viel UV-Schaden hat in der Haut oder vielleicht zu viel geraucht hat und gemacht, man weiß ja, woher vielleicht einiges kommt, dann sind die Gene vielleicht auch so und so. Aber ich finde, man darf etwas machen lassen. Ob es nur die Botox ist oder ob es die Filler sind oder ob es gleich eine Operation ist oder ein Laser ist, das muss man dann im Zwiegespräch dann miteinander besprechen. Aber jeder darf das machen. Und ich finde, das ist nichts Verwerfliches.
Maria Walliser, der Volker Wedler ist ja zu euch sehr charmant gesehen, gesagt, da muss man gar nichts machen, wie wenn ihr ihn anschaut. Was findet denn ihr? Müssen wir jetzt ihm vielleicht etwas machen?
Also auf keinen Fall. Also irgendwie, seine Ausstrahlung ist so lebensfroh und Dank dem, dass wir jetzt da heute zusammengekommen sind, haben wir ja auch schon etwas erfahren übereinander. Und ich weiss, dass er einen schweren Unfall hatte. Und dementsprechend rücken so Sachen einfach total in den Hintergrund. Mhm. Also je nachdem, was man erlebt hat und so, glaube ich, kümmert man sich gar nicht mehr um so Themen wie irgendwie Falten fühlen, sondern es ist wie so, Schicksal ist vielleicht das Recht, einfach das Leben prägt einem irgendwie, und ich glaube, er ist auch prägt worden im Sinn von einem Unfall, und dementsprechend rückt das wie weg, und ich finde es einfach stark, wenn er heute da sitzen
darf. Ja, der Volker Wedler, auf das werde ich dann ein bisschen später noch ausführlicher zu reden kommen, hat das Genick gebrochen vor 2 Jahren. Das war ein schwerer Schlag für euch. Aber ich möchte noch einen Moment bei dieser Schönheit bleiben, Maria Walser. Sie lernt mich noch schnell. Also, euch hat es ja geheißen, sie sei die schönste Skifahrerin. Das hat Übernahmen gehabt, Miss Weltcup, das Glamour Girl from Switzerland, der Arthur Cohn, der Filmproduzent, hat euch auf Hollywood holen als Schauspieler. Also hat euch das nicht auch ein bisschen geschmeichelt denn zumal?
Ja, aber es ist natürlich auch viel verlangt worden durch das. Also es ist vielleicht in einem gewissen Moment schön und gut gewesen, aber es hat auch, wie soll ich sagen, gerade in der Öffentlichkeit ein gewisses Bild von einem gegeben. Und dem hat man wie müssen gerecht werden.
Das Schätzchen von der Nation, so etwas.
Ja, das sind vielleicht eher wieder die anderen gewesen. So die Erika Hess und Fanny Schneider. Und ich hatte eher so ein bisschen das Attribut gehabt, dass ich einfach bei den Medien noch recht gut angekommen bin. Aber mein Glück war, dass ich wirklich gute Gene, Sie haben es erwähnt, gute Gene geschenkt bekommen habe und eigentlich gar nicht gross etwas haben müssen dazu beitragen müssen, weil das Verrussensein und Sport betreiben hat einfach irgendwie eine schöne Haut gemacht und eine gute Ausstrahlung und erfolgreich sein zu hören, hat noch ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert und dementsprechend ist das Image vielleicht gekommen, weil...
Und dir hat selber gar nicht so viel Wert drauf. Hätte ihr etwas sagen, Herr Wehmann?
Entschuldigung. Spannend. Ich will nur sagen, natürlich ist es ein Privileg, jung zu sein. Und ich finde, man soll es auch nicht irgendwie ablehnen. Und wenn man schaut, egal was wir machen, wir haben jedes Jahr unseren Geburtstag, wir werden älter, aber auch ich sehe, dass ich älter werde. Und ich finde es auch nicht immer alles lustig, was mit dem Alter zusammenhängt. Und
was findet ihr nicht lustig?
Ja, schon allein die Kondition, die nachlässt, und aber auch die Haare, die ausgehen. Und
also es hat eigentlich keine mehr dort, oder?
Das kriegt sie alles zurück. Die sind zum Glück früh ausgegangen. Zum Glück habe ich damit, ich hätte natürlich auch gewusst, wo kann ich sie mir transplantieren lassen, aber ich habe diesen Leidensdruck nicht. Aber trotz allem muss man sagen, ich mag diesen Spruch nicht hören, ich möchte nie wieder 25 oder 30 sein. Verdammt, ich würde gerne wieder 25 sein. Ich fand die Zeiten schön, jung zu sein, und man sollte das irgendwie auch, ist ein Privileg, man sollte da auch irgendwie nicht zu sehr immer sagen, ein Glück, habe ich die Zeit hinter mir und jetzt habe ich meine Falten und das ist auch irgendwo mein Tagebuch. Ich finde, man darf schon was machen, dass man auf den ersten Blick freundlich auf schön aussieht.
Würdet ihr wieder 25 sein, Frau
Wieser? Nein. Ich bin total...
Jung sein ist schön.
Ich will es wirklich nicht anders, dass so das eben Ü50 ist einfach auch eben im Zusammenhang, auch wenn man Familie hat und das Flüggewerden von den Kindern und so, das gibt einem doch auch wieder die Chance, um sich selber mehr um sich zu kümmern und zu schauen, was mache ich jetzt noch für Schritte. Und das kann ja auch richtig Schönheit sein oder richtig nochmal sich in eine andere sportliche Betätigung, also Sport im Sinn von Bewegung, muss nicht immer etwas auf Leistung sein, sondern einfach, wie kann ich mich dort noch ein bisschen weiterentwickeln, und in einem 25-jährigen Körper könnte ich das nicht gleich empfinden.
Das ist irgendwie gesund, oder? Also wir haben so viel zu reden heute, gesund, und ich möchte ganz vorne anfangen. Ich habe am Anfang gesagt, ihr kommt aus ganz verschiedenen Ecken. Dir, Maria Walliser, ihr seid in Mosnang im Toggenburg aufgewachsen, auf einem Bauernhof. Ihr seid das dritte von 4 Kindern. Das tönt alles sehr idyllisch. Ist es das eigentlich gewesen?
Ich hatte eine sehr tolle Kindheit. Ich war eben das dritte und war noch 7 Jahre lang die jüngste. Und bin auch auf dem Bauernhof aufgewachsen. Habe sehr, sehr früh eigentlich gelernt, auch mit der Natur gute Beziehungen zu haben.
Was hättet ihr machen müssen?
Heuen, halt helfen. Heuen, Stall machen, also vielleicht noch nicht mit 5 oder mit 7, aber nachher so, auch im Teenageralter. Und haben das Glück gehabt, dass wir auch etwa ein Ross hatten. Und ich bin leidenschaftlich, also so wie ein Mädchen halt etwa ist, so verliebt ins Reiten und Rössli haben. Und dementsprechend hat es einfach geheißen, du musst auch den Stall machen. Also ich habe Mittwochnachmittag geritten und Ross putzt und nebenbei vielleicht auch noch ein bisschen Kühe putzt.
Und das ein bisschen weniger gerne merke ich.
Ja, nein, es war einfach so, dass die anderen dann vielleicht etwas, die anderen Kolleginnen etwas miteinander gemacht haben. Und ich habe einfach ein bisschen voraus geschmeckt. Aber das war mir viel wichtiger gewesen. Und das war für mich auch eine heile Welt gewesen, obwohl wir sehr, sehr viele müssen helfen, arbeiten, aber auch immer belohnt worden sind dafür. Also sehr grosszügig, indem man eben mal einen Ausflug gemacht hat. Oder gerade der Papa hat immer so gute Ideen gehabt, wenn er uns kann in der Natur irgendwie verwöhnen kann, mit einem Abkochen oder mit einem Wägeli fahren mit dem Ross. Und einfach so.
Es klingt schön.
Es ist wirklich sehr schön.
Und was für euch auch wichtig ist, gerade hinter dem Haus, glaube ich, hat es einen Skilift gehabt, oder?
Ja.
Was hat das für euch bedeutet?
Ja, also erstens, dass wir sehr früh Kontakt hatten mit dem Schnee, also auf den Brettern. Und aber auch, dass wir mithelfen mussten, weil meine Eltern haben den Skilift betrieben. Meine Schwester hat dann eher, die Eltern schon können Kasse machen und Tee ausschenken und alles das. Und ich bin noch ein bisschen zu klein, musste Bille knipsen, so die 10er und 20er Abonnement. Und zwischendrin durfte ich immer mal schnell rauf und runter fräsen. Und mein Bruder, der Eltern, musste dann schon anbügeln, weil er ein bisschen mehr Kraft hatte und so. Aber das war natürlich der Ursprung von einer Skikarriere.
Und das hat er gerne gemacht, dort an dem Skilift, wahrscheinlich fast Tag und Nacht, stellen wir vor, seit er dort war?
Oder? Nein, es hat einfach damals natürlich auf 700 Meter noch Schnee gehabt. Also jeden Winter ist der Skilift eigentlich im Betrieb.
Ohne Schneekanone?
Und ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, ob jetzt das Arbeit sei oder nicht. Ich glaube, ja. Wir sind so erzogen worden und so aufgewachsen. Und, ja.
Als ich euch besucht habe, in Malanz, habt ihr mir erzählt, dass eure ältere Schwester Priska bei euch hat eine wichtige Rolle gespielt. Sie hockt hier in der ersten Reihe, heute im Publikum. Ihr habt müssen Mütterlis spielen, dauernd mit ihr. Stimmt das?
Ja, sie war schon eher ein bisschen in die Richtung gewickelt. Sie hat sich auch immer noch Nachwuchs gewünscht in der Familie. Und der ist dann wirklich nach 7 Jahren gekommen. Und das war für mich der Moment, wo dann das Mütterli und Väterli spielen und Babeln und mit dem Kinderwägeli und mit dem Poppeli.
Was seid ihr aber, das Mütterli oder das Väterli?
Ich weiss es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie dann, wo das Baby noch auf die Welt gekommen ist, die Alexandra, hat sie dann natürlich ein lebendiges Objekt gehabt, um halt alles machen rund um das Baby. Und ich habe meine Freiheiten gehabt. Ich konnte springen und in den Wald und reiten und Velo fahren. Und,
ja. Also ihr seid fast ein bisschen froh gewesen, ist nachher mal ein Kind gekommen, dass ihr so ein bisschen befreit seid von dem Spiel.
Ja, es hat sich dann einfach für mich in die richtige Richtung entwickelt, so eben im Zusammenhang mit Natur und Bergen. Und, ja.
Heute ist ja eure Schwester Sexualpädagogin.
Richtig.
Redet ihr denn abends am Familientisch bis Wallisers irgendwie an der Weihnachten über so Sachen, über Sex zum Beispiel?
Ja, vielleicht nicht gerade an Weihnachten, Aber es hat durch ihre vielen Ausbildungen, die sie gemacht hat, hat es natürlich sehr einen offenen Zugang gegeben zum Thema Sexualität. Ich persönlich habe zwei Mädchen, habe eigentlich nie mir müssen überlegen, wie tun ich die für das Leben vorbereiten, dass die dann auch parat sind für gewisse zwischenmenschliche und Beziehungssachen. Das hat meine Schwester übernommen und die hat das sehr früh und schon sehr gut gemacht.
Also sie hat eure Kinder aufgeklärt?
Auf jeden Fall. Also sie ist natürlich auch aus dem Hebammenberuf gekommen und als Kinderkrankenschwester hat mich auch im Zusammenhang mit der Geburt von der Siri extrem unterstützt. Also das ist eine grosse, grosse Verbundenheit und Dankbarkeit da. Das war auch die erste, die mein Puppi in der Hand hatte. Quasi.
Siri ist behindert auf die Welt gekommen, müssen wir vielleicht sagen.
Ja, genau, immer noch. Und auch die erste Zeit so als Baby war wirklich immer für mich da gewesen, als grosse Schwester.
Volker Wedler hat ganz interessiert zugelassen. Ich stelle mir vor, eure Kindheit war ganz anders gewesen.
Ja,
okay. Grossstadt Hamburg, nicht weit weg vom Meer. Es luftet immer in diesem Hamburg. Du hast viele Matrosen gehabt. Was habt ihr für Erinnerungen?
Ja, das war wirklich so. Damals, 66, bin ich geboren. Bei mir ging es ein bisschen holpriger los. Meine Mutter war alleinerziehende Mutter von meiner Schwester und von mir und hatte nicht viel Geld und wir waren die ersten Jahre, meine Schwester und ich, in einem Kindertagesheim. Dort hat man, ist man morgens hingebracht worden um 6. Meine Mutter selber war Erzieherin für geistig behinderte Kinder. Und sie hat aber schon immer abends, wenn sie uns abholte oder am nächsten Morgen oder auch wenn das Wochenende vorbei war, haben wir immer ein körperlich oder auch geistig behindertes Kind mit in der Familie gehabt. Insofern hat sie immer schon den Bezug schon gebracht. Und ich danke ihr sehr dafür, dass sie da uns schon angeführt hat, dass wir eben auch Menschen in der Gesellschaft haben, die ein bisschen anders sind. Ja, ansonsten.
Und wo ist der Vater gewesen?
Mein Vater lebt, aber aus verschiedenen Gründen sind meine Eltern nicht zusammen gewesen. Und ich bin am Anfang schon in Gegenden groß geworden, wo man heute vielleicht nicht so gerne spielt, und habe auf der Straße gelebt und bin auch groß geworden, hatte auch diese Freunde.
Was heißt auf der Straße gelebt?
Gespielt, wenn man keine Zeit, wenn die Mutter gearbeitet hat oder wenn ich dann mal krank war oder nicht zur Schule konnte oder auch vorher, dann ist man raus und dann hat man halt seine Peer Group gehabt und dann hat man ja verbal und mit den Fäusten vielleicht auch ein bisschen sich durchgesetzt, und da hat meine Mutter wieder gut reagiert. Ja, um den Satz zu Ende zu bringen, ich ihre Augen funkeln, um mich von dem Klischee wegzubringen. Meine Mutter hat das sehr schnell erkannt und hat mich dann schnell in eine Boxschule angemeldet. Und ich habe aber wirklich lange Zeit, und das habe ich auch sehr gepflegt, Freunde gehabt, die ganz, ganz normale Arbeit und ganz normale Leute, die eine Lehre gemacht haben, wo ich nachher auch den Weg nachher zum Gymnasium mir da erkämpft hatte, weil meine Mutter eigentlich meinte, ich müsste wirklich jetzt eine Lehre machen. Und so habe ich aber trotzdem immer die Bindung gehabt zu meinen Freunden, die ich heute noch kenne, die ganz normalen Jobs nachgegangen sind, und ich bin nachher zur Universität.
Aber ich möchte gleich noch wieder ein bisschen zurück zu dem Boxen, Herr Wedler. Oder? Der hat gesagt, ja, manchmal sind wir auch mit den Füßen. Also, er hat mir erzählt, er sei Türsteher gewesen, er sei Thai-Boxer geworden, er sei auch Türsteher gewesen in einem Club. Also, hat er schon ein bisschen geschlägelt zwischendrin?
Ja, das Wort in der Schweiz, Schlägle, ist ein bisschen vielleicht was anderes als jetzt in der Hochdeutschsprache. Ich bin natürlich, damals war Thai-Boxen noch und Boxen war nicht so angesehen, wie es heute vielleicht ist. Heute ist es etwas, was salonfähig war. Wir haben trainiert und ich habe später mein Geld erst in Altersheim verdient, als Schüler schon. Mit 15, 16 bin ich jedes Wochenende sogar, habe mein Geld dort verdient, um mir die Turnschuhe und die ganzen Dinge zu kaufen, die andere hatten. Und bin,
also ist das nicht als 15-Jährige in ein Altersheim,
stelle ich mir durch meine Mutter, das ist damit durch meine Mutter entstanden. Und ja, ich erinnere mich schon an die Episoden, dass ich noch 8er- und 10er-Bettsäle kennengelernt habe, wo die letzte Pflegestufe, und die Pflegeheime damals in den 80er und 90er Jahren waren damals auch noch anders. Und da habe ich einiges erlebt, was mich natürlich auch mir später sehr geholfen hat, als ich auch auf Intensivstationen gearbeitet habe. Aber dieser Job, natürlich, ich musste Geld verdienen, habe mein Studium mir weitgehend selbst finanziert. Und dann hatten wir mit Freunden auch die Idee, im Nachtleben an der Bar zu arbeiten. Natürlich haben
wir Reeperbahn.
Haben wir am Club. Es war auch mal da, aber es war meistens in Eppendorf, an der schöneren Gegend, wo wir die Umkleideräume eines alten Hallenbads gemietet haben und dort einen sehr gut gehenden Club gemacht haben. Da gibt es heute noch eine Party, die einmal im Jahr gefeiert wird, Samstag vor Heiligabend. Und da habe ich natürlich an der Tür gestanden, aber wenn man sich das vorstellt, jeder, der Sport gemacht hat, ich habe jeden Tag Sport gemacht, wenn ich da abends dann da stand, dann war ich eigentlich viel zu müde, um überhaupt irgendwie noch zu streiten. Aber ja, es gab vielleicht Episoden, aber ich bin jetzt nicht der Street Gangman gewesen.
Aber der hat gesagt, er hat im Altersheim gearbeitet, er sei Türsteher gewesen in einem Club, gleichzeitig hat er Medizin studiert. Ja. Ist es denn eigentlich Zufall gewesen, dass der Arzt geworden ist und nicht Strassengangster? Oder was hat der Ausschlag gegeben?
Also ich glaube, dass es meine Mutter gewesen ist. Meine Mutter, man selber hat ja, wenn man erfolgreich sein möchte, irgendwas in sich. Immer wenn ich gemerkt habe, die Gruppe ist in die Richtung gegangen, habe ich mich zurückgezogen und habe andere Dinge. Man selber hat ein Gefühl, was Gerechtigkeit ist. Und wenn man im Sport was erreichen will, und ich bin zwar nie so weit gekommen, aber ich bin auf Deutschland, norddeutscher Ebene auch sehr erfolgreich gewesen in meinem Sport. Und da musste man jeden Tag trainieren. Und wenn ich glaube, der Sport prägt einen Menschen und Fairness. Und ich glaube, das hat mich dann am Ende natürlich dazu gebracht, dass es nicht passiert. Außerdem hatte ich auch irgendwie das Bedürfnis zu zeigen meiner Mutter, und das kriegen wir auch so hin. Und dann habe ich Sport studiert erst und bin vom Sport dann nachher zur Medizin, habe Sport und Medizin parallel gemacht und habe auch Studienortwechsel gehabt. Ich bin in Göttingen gewesen 4 Jahre, ich war in München, bin dann zurück nach Hamburg, bin noch in New York gewesen das letzte Jahr und habe dann natürlich mich sehr gut bewegen können, weil ich das auch kannte, weil New York war damals anders als heute, sehr, sehr anders. Und ich habe dort in der 206. Straße in der Bronx gewohnt und habe da auch direkt in dem Spital gearbeitet.
Also auch bei den schweren Jungs in der Bronx, oder?
Ja, und die waren nett, die waren freundlich, die schweren Jungs. Und ich konnte zur Arbeit gehen und es war nicht, ich konnte mich bewegen und es hat mir alles wahrscheinlich ein bisschen geholfen.
Mhm. Und dort hat er recht, aber unten durch müssen, das hat er mir auch erzählt, als ich euch besucht habe, der hat kein Geld gehabt in New York.
Ja, in New York war es ein bisschen schwierig, das lag also. Also New York war teuer und ich bin eigentlich blauäugig dahin und habe da ein paar hundert Dollar gehabt und habe das Zimmer bezahlt und dann habe ich wirklich teilweise da nur von den Zwieback in der Küche da gelebt, eine Zeit lang, bis meine damalige Freundin wieder kam, mich besuchte und Geld mitbrachte. Das war eine interessante Zeit.
Interessante Zeit. Maria Walliser hat jetzt so ganz interessiert zugelassen. Also, das sind Welten zwischen Moslang im Toggenburg und irgendwie der Bronx in New York, oder? Sehe ich das richtig?
Ja, eher. Eher.
Wenn Sie das erste Mal Ausgang?
Das habe ich eben gar nicht so gekannt. Ich hatte auch wieder eine Vorreiterin in der Familie. Also meine Brüder und meine Schwester, die sind sehr gerne in den Ausgang gegangen am Wochenende. Und ich habe einfach wahrscheinlich da schon gespürt, das Wochenende ist da zum Spörtlern und nachher sich wieder erholen. Also ich war halt relativ früh schon in diesem ganzen Ding drin. Und irgendwie einfach, ja.
Wann habt ihr gemerkt, das ist es? Das wollte ich. Also da habe ich Talent, wo ihr einfach auch nur um die Ohren gefahren seid. Oder wann habt ihr das Gefühl gehabt, das ist jetzt meine Leidenschaft, das möchte ich machen?
Also ich glaube einfach, dass es passiert ist. Und vom Gespür her oder vom Gefühl her ist es so gewesen, dass wenn ich an Rennen gegangen bin, habe ich das wie so ein bisschen geliebt, das Kribbeln und das Nervöse. Also ich bin zum Teil so nervös gewesen, ja, dass es mir fast schlecht geworden ist. Aber das habe ich natürlich niemandem gesagt, weil das hat den Stolz nicht zulassen. Und nachher einfach können das abrufen, das habe ich schon relativ früh gespürt, nachher auch eine Bestätigung haben über eine Zeitmessung. Das sagt man zwar vielmal, das sei noch schwierig, dass man über 100 Stück quasi bewertet wird oder quasi gut oder schlecht über eine Zeit beurteilt wird. Aber mich hat das immer fasziniert, weil es ist dann keine Jury zuständig, wo man quasi auf Gedeih und Verderben ausgeliefert ist, ob man jetzt dort reinpasst in das Klischee oder nicht. Sondern ich habe das geschätzt, dass so klare Richtlinien gewesen sind. Und ein bisschen Talent hatte ich wahrscheinlich.
Vermutlich schon ein
bisschen. Ja. Und denken eigentlich, das ist heute noch so, dass man einfach im Leben manchmal einen Moment braucht, wo man am richtigen Ort ist, zur richtigen Zeit und dann gar kann zeigen, was man kann. Und diesen Moment hatte ich und dementsprechend bin ich gerade irgendwie in Hundertstel Sekunden gemessen, von einer Stufe in eine vielleicht 3, 4, 5 Stufen höher aufgestiegen. Und das war dann quasi der Moment, wo es geheißen hat, ja, sie wird Skirennfahrerin und verdient ihr Geld mit Skirennenfahren.
Telefoniert ihr eigentlich heute noch manchmal mit der Vreni Schneider oder der Erika Hess?
Ja, die Vreni hat auch gerade den 50. gehabt. Dann habe ich probiert, sie überraschen und telefonieren und schnell vorbeigehen. Mit der Erika habe ich auch Kontakt. Wir sehen uns auf der Skipiste. Am meisten Kontakt habe ich mit meiner Freundin, die seit wir 10 sind. Seit wir die Kinderskirennen zusammengefahren sind. Über Kinder haben wir Kontakt, einfach über eben die Verbundenheit von unserer Karriere. Ja, so, ja, es hat ein paar Kontakte, die geblieben sind, aber eher oberflächlich. So. Ja.
Maria Wallis hat es gesagt, manchmal weiss man gerade, wo man hergehört und hat auch eine Leidenschaft, Volker Wedler. Ihr habt eure Leidenschaft entdeckt als Arzt und ihr habt ganz verrückte Sachen gemacht. Also ihr seid als junger Doktor in Krieg auf Ruanda helfen. Also 1994, dann hat es die grausamen Massaker gegeben zwischen den Hutu und den Tutsi. Ich stelle mir vor, jetzt kommt da einer aus Deutschland, geht dort runter. Die Bilder, die sind nur schrecklich gewesen. Oder wie habt ihr das
erlebt? Ja, da muss ich zugeben, damals habe ich das also auch nicht so gesehen. Da war man ein bisschen abenteuerlustig und man hat damals diesen Krieg gehabt, ich kam aus den USA und musste mich jetzt nun entscheiden, ich wollte Chirurgie erstmal wählen und habe meine, wie man es damals machte, 40 Bewerbungen geschrieben, zur Post getragen und gedacht, jetzt damit ist es getan, irgendwo kriegt man schon eine Antwort. Und parallel lief in der Presse die Mitteilung eben, dass da in Ruanda dieses furchtbare Massaker passiert und es wurden Ärzte gesucht. Und ich, ja, Mensch, ich bin ja gerade Arzt geworden und dann bin ich angesprochen.
Also ein bisschen naiv auch.
Ja, ja. Damals sind wir dann da runter und da sind wir auf die Welt gekommen, weil das waren wirklich, heute mache ich, es ja, wie Sie wissen, immer noch, seit 20 Jahren gehe ich regelmäßig mit Interplast Switzerland in Krisengebiete, aber heute ist das alles natürlich, heute kann ich mein Fach, heute weiß ich, was ich tue. Damals war ich ganz am Anfang, habe zwar immer im OP gearbeitet, wir haben Wundversorgung gemacht, wir haben, sind durch die Lager, Sie müssen sich vorstellen, dass von einem auf den anderen Tag, passt gerade zum aktuellen Thema, sind 300.000 Menschen in ein Lager gekommen. Die sind von allen Seiten geströmt und ich musste lernen, was Logistik ist. Wo müssen die Leute zur Toilette, wo dürfen sie sich waschen, wo dürfen sie schlafen. Und jeder hat einen Baum abgeholzt und jeder meinte, ein Feuer zu machen. Und im Lager selber war enorm viel Gewalt, vor allem mit Macheten. Und wir selber sind überfallen worden, eine Kollegin und ich, wir sind auch nach uns geschossen worden. Und da bin ich wirklich auf die Welt gekommen.
Sind Sie da manchmal schon ohnmächtig gewesen?
Nee, doch, es gab, doch, ich weiß. Doch, es gab Cholera und so weiter und es gab Gerüche, die ich vorher noch nicht hatte. Und wenn wir in so einem Lager oder wenn wir auch in Dörfern waren, Leuten, die Leitung gelegt haben und haben eine Infusion gegeben und da sind Gerüche gewesen, die ich dann auch noch nicht kannte und da ist mir tatsächlich auch ein, zweimal schlecht geworden.
Und die Verletzungen stelle ich mir vor, das hat man immer gehört, das ist eben viel mit den Macheten,
Macheten sind die geschlagen. Instrumente, die jeder da hat und auch heute sehe ich die noch viel in Afrika und das ist das Werkzeug und damit wird enorm viel angestellt, da wird geköpft, damit werden Extremitäten abgeschlagen, damit werden Schnittwunden zugeführt und ja.
Und ihr geht immer noch auf Afrika operieren, aktuell auf Burkina Faso.
Ich habe zusammen mit drei anderen Kollegen interplast-switzerland.ch gegründet vor 7 Jahren. Und vorher bin ich mit Médecins Sans Frontières oder auch mit einer Organisation zweimal im Gazastreifen gewesen. Und das aber eher durch einen Arbeitskollegen, der das sehr gefördert hat. Und dann sind wir eben mit Interplast Switzerland und ich war bisher ja in Äthiopien, in Tansania, in Ruanda, in Burkina Faso. Und da haben wir jetzt zwei Programme etabliert. Ich bin jetzt dieses Jahr schon zweimal in Burkina Faso gewesen, gehe im Dezember nochmal für 2 Wochen. Und das machen wir zusammen mit einer Gruppe, die heißt Gruppe Appenzell. Das sind vor allem ehemalige Arbeitskollegen, da ist zum Beispiel Astrid Bergunthal, mit der ich zusammengearbeitet habe, hier am Kantonsspital in St. Gallen. Die war damals OP-Schwester und wir haben jetzt wieder eine Gruppe mit 20 Leuten.
Und ihr tut dort vor allem Kinder operieren, die entstellt sind nach Krankheiten oder nach Unfällen. Bringt ihr das eigentlich immer zusammen? Also da macht ihr Brustvergrößerung, ich sage es ein bisschen vereinfacht, der runzelt schon ein bisschen die Stirn. Da tut ihr Falten wegspritzen.
Ich muss mir mal Botox spritzen, damit ich das nicht mehr kann.
Genau. Ja. Da macht ihr eben Schönheitsoperationen und dort helfen ihr Leute in extremer Not. Geht das irgendwie für
also ich mache hier eigentlich nichts anderes als da. Ich meine, ich mache hier auch Brustrekonstruktion nach Brustkrebs. Ich mache auch Verletzungen nach Folgen von Unfällen, angeborene Fehlbildung. Das ist ja das, was wir lernen. Unser Facharzt, unser FMH, die heißt übrigens plastisch, rekonstruktiv und ästhetischer Chirurg, nicht FMH für Schönheitschirurgie. Und ich habe noch den FMH für Handchirurgie. Und da muss man in der Schweiz eine sehr intensive Ausbildung hinlegen. Und alle Kollegen, die diesen, da muss ich auch mal für meine Zunft eine Lanze brechen. Also die haben eine schwere Ausbildung und da müssen wir viel Wasser und Blut schwitzen und darum ist das eben nicht nur Schönheitschirurgie, aber ich finde es sehr naheliegend, dass wir mit dem Facharzt auch, weil auch den Teil ästhetische Chirurgie drin ist, dass wir auch eine Ausbildung bekommen. Und natürlich habe ich sehr früh eine Leidenschaft auch für Facelifts und Co. gehabt, weil es technisch sehr anspruchsvoll ist. Und ich finde, die Bedürfnisse sind da und wenn jemand den Leidensdruck hat, dann darf er das machen. Und wenn ich jetzt nach Afrika gehe, benutze ich dieselben Techniken, die ich hier mache. Nur hier ist es einfach ein bisschen in einer geschützten Werkstatt und dort haben wir nicht die Infrastruktur. Da müssen wir uns die Infrastruktur schaffen, da müssen wir mitdenken und mithandeln und mitmachen und da müssen wir aus Fehlern lernen und man kann dort unter Umständen operieren, wo ich mich manchmal frage, warum machen wir das nicht auch in der Schweiz so?
Das ist persönlich, meine Damen und Herren, auf SRF 1 mit dem Schönheitschirurg, der das Wort gar nicht so gerne gehört, Volker Wedler, und der ehemaligen Skirennfahrer Maria Walliser. Und bei beiden, wir haben das am Anfang angesprochen, hat es einen Punkt gegeben, wo plötzlich etwas passiert ist, wo sie nicht damit gerechnet haben, wo ihr Leben total verändert hat. Und über das möchte ich jetzt reden, Maria Walliser. Bei euch ist es ja gelaufen wie am Schnürli. Oder sagen wir gewedelt, Pisten runter. Der hat 25 Weltcuprennen gewonnen, seit Weltmeisterin geworden, also etwas wie die Heldin der Nation. Dann seid ihr zurückgetreten, seid schwanger geworden und dann 5 Wochen vor der Geburt hat er bei einer Ultraschalluntersuchung erfahren, dass euer Kind wird behindert auf die Welt kommen mit diesem offenen Rücken. Mögt ihr euch an diesen Moment, an die Botschaft noch erinnern?
Ja, es war ein sehr schwerer Moment. Ich gerade denke ich nach so einer Bilderbuchkarriere, wo, wenn man die beendet, natürlich wirklich viele Türen offen gewesen sind, auch in Showbusiness.
Aber bis auf Hollywood, oder?
Ja, einfach überhaupt vielleicht die Lorbeeren noch ein bisschen ja, können geniessen können. Aber für mich ganz, ganz tief drin ist es wie fast auch eine Erlösung von dieser Glamour-Welt.
Ah, ja. Im Nachhinein? Und, ja, aber genau. Im Moment wahrscheinlich nicht.
Eben, oder? Sehr schwer gewesen, ja. Kann man gar nicht richtig in Wort fassen.
Ist das ein Schock? Oder was passiert da mit dem? Nimmt es ihm das Blut aus dem Kopf?
Ich glaube, es kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wenn man schon ein bisschen gelebt hat wie ich, wo relativ stark am Adrenalin war. Ich habe probiert, das wirklich dann, oder wir haben probiert, das wirklich einfach anzunehmen. Vielleicht hat mir auch geholfen, so einen gewissen Background mit Gottvertrauen, mit geerdet sein und können auch mit dem, wie soll ich sagen, weiterleben. Aber immer sofort sich bewusst gewesen, wie schnell sich etwas kann verändern im Leben. Und das war jetzt genau so eine Veränderung gewesen.
Und was hat das nachher geheissen für euren Alltag? Also offenbar eine Odyssee durch Spitäler zu Döktern. Das heisst, hat geheißen, seit 24 Stunden wirklich für das Kind da gewesen.
Ja, am Anfang auf jeden Fall, ja, genau. Aber ganz allgemein ist relativ, also bei mir ist zuerst einmal der Gedanke gekommen, wenn mein Kind, also das ganze Bild von einem offenen Rücken, von der Spina Bifida, heisst ja eben auch, dass die Gehfähigkeit beeinträchtigt ist, dass sie eben meistens gar nicht können laufen, verschiedene Organe auch mit Lähmungen verbunden sind. Und ich habe dann eigentlich solidarisch, ich bin eher so ein bisschen ein solidarischer Mensch, probiere es allen ein bisschen recht zu machen, habe ich das Gefühl gehabt, dann mache ich gerade auch keinen Sport mehr, dann tue ich mich gerade auch nicht mehr fest auf meinen Beinen bewegen, wenn meine Tochter nicht laufen kann. Mhm. Aber das hat wie nicht funktioniert, weil ich musste für sie da sein, in einer absoluten Hochform. Also ich habe mich müssen bewegen, also wir haben uns strampeln im Spital, im Sinn von müssen wehren, dass sie richtig aufgehoben war, dass sie richtig betreut war, dass ich fit war an Körper, Geist und Seele, dass ich überhaupt neben dir konnte, irgendwie richtig handeln. Und darum haben wir ziemlich schnell mal eigentlich auch gespürt, dass das wie für unsere jungen Familien, also ich bin eh relativ schnell schwanger geworden, habe immer das Gefühl gehabt, so nach 10 Jahren Leistungssport, das braucht wahrscheinlich ein Weile, bis das einschlägt. Und dann das, aber für uns war es wie ein Glück gewesen. Und ja, wir haben wie können neu anfangen. Und,
aber das ist ja unglaublich schwierig, oder? Das ist im Nachhinein vielleicht. Also, seid ihr da nie an Grenzen gekommen und habt gedacht, ich schaffe es irgendwie nicht?
Mm. Der erste Moment war sicher entscheidend gewesen. Das war der Rückzug gewesen. Und weil natürlich durch meine Vorgeschichte die Medien schon sehr interessiert waren, wie geht es jetzt dem Kind und wie geht es dieser jungen Familie, es haben sich alle zusammen sehr neutral verhalten. Und das habe ich ganz, ganz vielen Medienvertretern, die mir sehr nahe gestanden sind und die sehr viel von mir bekommen haben, das habe ich sehr geschätzt. Mhm. Dass man uns einfach am Anfang einmal in Ruhe gelassen hat und bis wir uns ein bisschen gebüschelt haben und ein bisschen gesettelt haben und bis ich dann auch mit dem Kinderwagen durchs Dorf bin, posten und alles
zusammen.
Und
dass sie auch nicht schauen? Oder sind sie eher auf die Seite?
Eher so, schon eher so ein bisschen distanziert, aber dort bin ich natürlich auch nicht der Mensch, der dann auf Distanz geht, sondern nein, es ist eigentlich alles ja, sehr offen gewesen. Und wir haben auch schnell einmal gemerkt, dass wir eigentlich eine Aufgabe haben mit unserer Siri zusammen. Nämlich, um zu zeigen, dass wir mit einem Kind mit Spezialitäten eben genauso gut kann, eben im Folgeposten und unter die Leute gehen und sich nicht muss verstecken. Und wir haben auch gemerkt, dass gerade ein offener Rücken in der Schweiz, und wir sind ja sehr fortschrittlich, was Medizin anbelangt, noch gar nicht richtig bekannt war. Und dass dank uns eigentlich das ganze Thema mit der Folsäureprophylaxe, also die Vitamin-Folsäureprophylaxe, erst so richtig aufgekommen ist. Und dass das ja für uns jetzt die Aufgabe ist, um das so zu leben mit unserem Kind.
Der nickt, Herr Wedler. Spricht euch als Arzt wahrscheinlich aus dem Herzen, oder?
Ja, ja. Also ich habe mir in mehreren Gründen genickt, aber ich will es gerade nicht unterbrechen. Ich finde, dieser Sprung, was soll ich machen, nachdem ich mich für etwas engagiert habe, wofür ich was erlebt habe oder wenn das mein Beruf war, diesen Moment hatte ich auch. Und das ist das, warum nicht das Wedeln und der Skifahrer, sondern ich glaube, das ist das, was ich an uns gemeinsam sehe. Dass man aus irgendwas, einem Unfall oder irgendeiner Katastrophe heraus plötzlich entscheiden muss, ich muss etwas anderes machen. Und ich fand, das war das Schwierigste in meinem Leben. Die Frage, was kann ich eigentlich noch? Man ist so ein, entschuldigen Sie den Ausdruck, so ein Fachidiot gewesen und Sie vielleicht auch auf der Piste voll dabei, aber ich habe alle Talente, die parallel waren, irgendwie links, rechts liegen lassen und habe gerne gearbeitet und habe auch wirklich im roten Bereich gearbeitet, aber nicht, um da zu sein oder meinem Chef zu gefallen, sondern ich habe es wirklich gemacht, weil es mir Spaß brachte immer. Und als ich selber mein Chef, eigener Chef war, wollte ich mein Team führen, ich wollte Patienten das Recht machen und ich habe sicherlich mein Leben lang mein Privatleben vernachlässigt.
Das wollte ich jetzt eine Frage. Also Frau Walliser ist sehr da für die Familie. Sie hat nachher noch eine zweite Tochter bekommen, Noemi. Mhm. Wo seid ihr als Vater? Ihr habt ja zwei Töchter.
Eigentlich sind es sogar drei. Meine Ex-Frau hat damals ein Kind mitgebracht, die war anderthalb. Und ich sage immer, ich habe drei Töchter. Und die haben mich nie miterlebt eigentlich. Und es gab auch mal einen Satz von meiner Ex-Frau, die gesagt hat, weißt du eigentlich, dass du 10 Tage deine Kinder nicht gesehen hast. Und ich habe das in diesem Arbeits- und auch in der Forschung, wo ich gerne gut sein wollte und ich wollte meine Titel machen, meine Vorträge machen, habe das irgendwie, aber das kennen Kollegen, die jetzt zuhören, die kennen das bis zum Abwinken. Mhm. Und dann entsteht vielleicht auch Scheidung etc. Und dann baut man sich neu auf und dann ist aber so, dass man da so drin ist und wenn man dann plötzlich gestoppt wird, dann ist es wirklich so, dass man sich echt fragt, was kann ich eigentlich noch? Mhm. Und da war ich so ein Punkt, wo ich dachte, da hat man natürlich auch Gedanken wie, man ist jetzt ein IV-Rentner und jetzt ist fertig, das war's.
Also gut, jetzt müssen wir die Geschichte, glaube ich, schon schnell hören, Herr Wedler. Also ja. Bei euch ist etwas passiert, was unglaublich ist. Also ihr seid vor 2 Jahren in der Ferien in Italien bei einem Salto ist es, glaube ich, gesehen, ist mehr das Genick gebrochen.
Ja, ich bin mal ein sehr sportlicher Mensch und vielleicht auch ein bisschen, einer, der vielleicht auch mit Adrenalin es gerne hat, der gerne auch Bungee-Jumpen machte und solche aus dem Flugzeug sprang. Und ich bin immer so einer, der so ein bisschen die Grenzen heraus, zum Glück habe ich eine Partnerin, die mich immer so ein bisschen bremst, aber da habe ich einfach da den Sprung mit den Kindern und habe den gemacht und da ist gar nicht viel, eigentlich ist es banal, ich habe eine Untiefe übersehen, habe meinen Kindern immer erklärt, springt nicht in Greifensee, springt nicht im Bodensee, schaut euch das an und mir passiert es selbst und dann ging es schnell, dann bin ich ertrunken und dank der Kinder, die mich...
Halt, also ich bin ertrunken, oder? Also ihr seid gesprungen?
Ja.
Und dann?
Dann habe ich ein Salto gemacht, bin mit dem Kopf aufgeschlagen, weil ich dachte, es sei tiefes Wasser, aber ich bin aufgeschlagen. Und dann hat es dieses berühmte helle Licht gegeben, dieses Abwesendsein, da denkt man nochmal an seine Familie und da geht einiges durch den Kopf. Und dann wird man wach und man merkt, dass man unter Wasser liegt und nicht hochkommt. Ich war zum Glück nur einige Tage, aber ich war gelähmt ab dem Hals und hatte zum Glück die Familie da, die mich dann gerettet hat und...
Es ist immer noch eine Geschichte, die euch sehr berührt, wenn ihr sie erzählt, logischerweise. Aber was hat euch denn gerettet oder wer hat euch gerettet? Ihr sagt, ihr seid im Wasser gelegen.
Also der Sohn vor allen Dingen von meiner Lebensgefährtin hat gemerkt, dass etwas nicht gut war, dass ich nicht hochkam. Der hat dann Hilfe gerufen und dann bin ich zu mir gekommen. Und dank meiner Partnerin, die sehr gut Italienisch spricht, hat sie da das ist eine lange Geschichte, aber das ging über mehrere Stunden, wo ich mich dann auch weigerte, viele Dinge mitzumachen, wo ich nicht in den Ambulanzwagen wollte, weil ich wusste, wenn sie mich jetzt aus dem Wasser holen, dann passiert irgendwas noch Schlimmeres, was schon schlimm war. Und dann bin ich halt irgendwann mit dem Helikopter weggeflogen worden. Das habe ich alles nicht mehr mitbekommen. Und da hat sie ja nicht, meine Partnerin, sich darum gekümmert, dass dieser Helikopter an diesen verlassenen Strand kommt. Da bin ich ihr noch sehr dankbar. Und dann lag ich dort auf der Intensivstation und zufällig hat mein Lehrmeister, der war in der Nähe, der aus dem Unispital, mein Lehrmeister war dort und der bin ich auch sehr dankbar, der hat mich dann, eigentlich hat er sich um die Kinder gekümmert. Plötzlich waren da 3 Kinder, die mussten dann irgendwie irgendwo hin und dann war ich plötzlich in der Intensivstation, da musste ich in die Schweiz geflogen werden und da war ich viel zu organisieren. Ich konnte diesmal einfach nicht mitmachen. Ich musste einfach da liegen wie so ein Hund auf dem Rücken, der die Viere von sich streckt und einfach sagen, jetzt müsst ihr mal machen. Und da musste man auch lernen, natürlich irgendwann mal aufzugeben und zu sagen, jetzt machen die und jetzt wird es schon gut. Und,
ja. Was geht euch durch den Kopf, Maria Walliser, wenn ihr die Geschichte hört?
Die Wirbelsäule ist sehr präsent, oder? Man weiss, was passiert, wenn man irgendeiner Stelle zurück am Markt beschädigt und im Zusammenhang natürlich mit seiner Rettung ist es ein Wunder.
Mhm. Ja, also das kann man schon sagen, oder? Ja, also ich meine, ich habe Glück, dass die Knochenfragmente nicht ins Rückenmark, also es sind glaube ich 2%, die das, ich meine, wir haben andere Beispiele jetzt gerade in Österreich, die Hochspringerin oder auch der Samuel bei der Wetten-Das-Sendung, ist dieselben Mechanismen und also ich weiß, was das für ein Gefühl ist, wenn man sich nicht mehr spürt und das ist, ich bin, da können wir auch noch drüber reden, ich bin dankbar, aber bis diese Dankbarkeit auch wirklich übergeht in eine Demut oder so, dass das dauert immer. Man möchte eigentlich wieder dahin, wenn man denn schon kann, möchte man wieder dahin, wo man war. Und das macht alle um einen herum auch nervös natürlich.
Und jetzt ist es so, also der hat immer noch Platten, Schrauben hinten im Kopf. Ja. Der könnt euch nicht ganz bewegen.
Becken, also Knochen von meinem Becken kamen ist hinten in die Wirbel, vom Hinterkopf bis zum zweiten Wirbel. Darum bewege ich mich auch vielleicht ein bisschen. Was ich, apropos älter werden, was ich auch nicht lustig finde, dieses, wenn man sich selber wahrnimmt in der Kamera oder so, das ist ein hohem Niveau gestört natürlich, aber ich bewege mich natürlich nicht mehr so, ich drehe mich im ganzen Körper, aber ich kann operieren, das geht perfekt, also das ist sogar noch ruhiger geworden, das Ganze, der Job, der geht perfekt und darum bin ich auch dankbar, dass das noch alles gut.
Ja, das ist sicher eine grosse Einschränkung, wenn man eine Wirbelsäulenversteifung hat oder eben eine Verletzung hat. Aber es ist einfach wirklich, gerade wenn man das Bild hat mit einem Baby, wo bereits mit einer Rückenmarkschädigung auf die Welt kommt. Ich meine, das ist ein Unterschied, ob man fast 50 Jahre gelebt hat mit allen Nerven in bis in kleine Zehen runter und nachher halt das erlebt von dieser Umstellung oder von diesem neuen Gefühl. Oder wenn man das einfach von klein her nicht kennt. Also unsere Tochter ist da wirklich so nah am Leben und so geradeaus, dass sie sagt, ja, für mich gibt es nichts anderes und der Rollstuhl sind meine Beine und ohne den Rollstuhl wäre ich nicht die, wo ich bin. Und gerade so im Zusammenhang mit Rückenmarksverletzungen, da haben wir natürlich auch in den Spitälern und sagen wir gerade in Notwil haben wir sehr viele Fälle erlebt, wo wieder sich haben müssen so zurückkämpfen müssen. Aber es ist einfach wie nicht jetzt gerade vergleichbar mit einem offenen Rücken, wo so asymmetrisch funktioniert, wo man nie recht weiss, hat jetzt dort, mag jetzt der Muskel noch etwas schaffen oder ist der ganz vom Nervensystem verlassen worden. Und ja, und da machen wir uns natürlich wie fast ein bisschen andere Gedanken. Also man hat wie nicht mehr so ganz, wie soll ich sagen, die Angstvorstellungen von Rollstuhl und nicht mehr können sich auf 2 Beine bewegen.
Was mir auffällt, Maria Walliser, Volker Weder, die sind eigentlich beide jetzt so ein bisschen an einem Wendepunkt. Oder? Volker Weder hat mir gesagt, ich bin nicht mehr der Alte seit dem schweren Unfall. Und bei euch, Maria Walliser, ist es so, dass die Töchter, die hat es jetzt gesagt, die werden langsam flügge. Also Ciri studiert Jura, Noemi ist im Sportgymer. Also ein riesiger Teil fällt hier weg. Macht euch das ein bisschen Mühe? Oh.
Wir haben ja schon gerade am Anfang ein bisschen von dem geredet. Es ist einfach jetzt auch die Phase, wo man sich wieder ein bisschen mehr auf sich besinnt.
Was macht ihr denn so?
Ich habe das Glück, dass ich ein schönes Zuhause gefunden habe. Das ist eher ein grösseres Haus mit ein bisschen viel Umschwung. Das heisst für mich auch viel draussen sein und jetten und die Umgebung pflegen.
Und neuerdings hat er ja Reben. Sind die auch ums Haus herum?
Ja, das hat jetzt gerade auch ein bisschen mit dem zu tun, dass man sich ja irgendwo auch neu orientieren sollte und ein bisschen hören, wie es einem denn geht. Und ich bin schon eher immer ein bisschen mit Volldampf unterwegs gewesen. Ich bin zum Beispiel auch alle meine Talente, die ich konnte nutzen im Sport, konnte ich nachher auch für die Familie nutzen. Also ich habe es wenigstens probiert, dass ich zum Beispiel meine Aktivität oder meine, vielleicht die Finesse, die ich gelernt habe, über den Körper verstehen, auch konnte zum Beispiel meinen Töchtern weitergeben. Mhm. Die ganzen physiotherapeutischen Erfahrungen können weitergeben. Und das Muttersein dementsprechend so war, dass ich mich schon eher so als Wolfsmutter eingesetzt habe, also egal, wo es war. Und irgendwo schwebt man dann immer ein bisschen über dem Boden und dann habe ich das Gefühl gehabt,
drum der Garten.
Ein Weinberg, das tut mich erden. Und ich mache wirklich alles von Hand. Also das heisst auch, dass wenn ich am Abend vorher noch die Fingernägel gemacht habe, so sind sie vielleicht am nächsten Mittag schon wieder demoliert und mit ein bisschen Dreck unter den Fingernägeln. Und
aber kann man den Wein trinken oder ist er jetzt einfach mal noch ein bisschen sauer?
Nein, der ist. Der kann nicht sauer sein. So gut, wenn er pflegt und gehackt wird und büschelt. Und ja, es ist eine kleine, heile Welt. Mhm. Wo ich kann wirklich Zeit vergessen auch.
Und zwischen dir machen dann noch die Yoga-Übungen, weil ihr euch noch zur Yoga-Lehrerin ausbilden. Dann schnauft ihr noch und dann wird der Wein auch noch besser. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also es gibt unheimlich viele Kombinationen im Zusammenhang mit dem...
mit Wein und Yoga?
Ja, mit dem körperlichen Arbeiten, mit dem geistigen Weiterkommen. Also sich irgendwie immer wieder einmal eine Frage stellen zur Zukunft oder in eine philosophische Richtung oder eben auch über das Weltgeschehen oder was alles könnte oder eben nicht könnte. Und dann das irgendwie in der Mitte verankern. Und im Weinberg gelingt mir das eigentlich recht gut, ohne dass ich eigentlich grosse Verrenkungen mache. Aber doch, das Yoga gehört zu meinem Leben.
Volker Wedler, was habt ihr euch... euren Applaus. Was habt ihr euch vorgenommen, wenn ihr sagt, ich bin nicht mehr der Alte? Ihr habt ja seit 14 Gedicht geschrieben. Ihr habt 4 Gedichtbände herausgegeben. Heute gibt es mehr Gedichte, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also geschrieben habe ich schon immer. Ich habe weit über 1000 Gedichte geschrieben. Und das mache ich weiter. Das ist für mich wie ein Tagebuch. Das ist erstmal jetzt, weil ich jetzt auch nicht spontan so antworten kann. Ich bin immer noch auf der Suche. Ich bin erfolgreich, glaube ich, in meinem Job. Und ich bin mit dem Zentrum für Plastische Chirurgie in Bethanien in Zürich. Das ist mein Beruf. Und ich habe ja meine Firma V-Kosmetik, wo ich meine Kosmetik herstelle. Und da suche ich jetzt, aber ich...
Frau Walliser hat gesagt, ja. Vielleicht gibt es gleich etwas für die Beine.
Das Well-Aging, oder?
Ja,
mit der Firma
Well-Aging.
Anti-Aging sagen.
Also Anti-Aging darf sie nicht sagen, es heißt vielleicht gut oder Better Aging. Aber ich bin sicherlich auch jetzt in einem Abschnitt, wo ich schaue, wie in welchem Ausmaß muss ich jetzt was machen. Und ich bin jetzt ganz frisch Unternehmer sozusagen. Und ich habe eines gelernt, dass alles sehr langsam geht. Ich wollte immer... Vor dem Unfall war ich immer sehr schnell. Mhm. War ich immer schon, wenn ich hier war, war ich schon wieder da. Und das hat sich, meine Partnerin wird das wahrscheinlich nicht bestätigen, aber ich für mich empfinde, dass ich ein bisschen langsamer, obwohl ich noch sehr viel mache. Also ich sehe das selber, wenn ich mir das aufschreibe, dass da noch sehr viel da ist. Aber ich bin am Orientieren. Ich bin am Orientieren.
Was heißt das? Was heißt das? Seid ihr da auch wieder, oder so ein Weinberg oder so etwas Konkretes?
Ja, etwas Ruhigeres, ja. Etwas ein mehr Natur ruhiger. Und ein bisschen...
Könnt ihr noch einen brauchen im Weinberg? Er ist zu klein zum Bewirtschaften. Also der Herr Wedler ist zu klein oder der Weinberg ist zu klein?
Nein, ich mache meinen Beruf und den kann ich. Und jetzt an Hobbys muss ich einfach, ich bin einfach eingeschränkt, ich muss die Hobbys ändern und da habe ich noch nicht ganz begriffen, in welche Richtung das geht.
Ja, das ruhiger werden ins Better Aging ist auch so ein Thema.
Ruhiger, better age, das ist euer Motto. Auf was freut ihr euch nächste Woche am meisten, Frau Walliser?
Ich persönlich habe nächste Woche einen grossen Auftrag. ich muss alle Medien aus der Ostschweiz zusammentrummeln. Ich habe so ein bisschen das Bedürfnis, sie haben sehr viel von mir schon bekommen und wir möchten gerade im Zusammenhang mit der Stiftung Folsäure möchten wir bekannt geben, dass jetzt die Ostschweiz im Aufbruch ist, nämlich sehr viele Bäcker tun jetzt wieder das Grundnahrungsmittel Brot anreichern mit Folsäure, mit dem wichtigen Lebensvitamin. Und auf das freue ich mich, dass dann die alle zusammen am 22. Oktober an die Pressekonferenz kommen.
Das war jetzt so etwas wie ein Aufruf. Herr Wedler, auf was freut ihr euch am meisten nächste Woche?
Nächste Woche hat meine Tochter Geburtstag, die jüngste. Darauf freue ich mich, hoffe, dass ich sie sehe.
Kommt und sie? Wisst ihr's?
Die eine Tochter, die ist noch da, die andere ist ja in L.A. gerade, die ist 15 und ist für ein Jahr in Los Angeles. Ja, für die mache ich jetzt ein bisschen Werbung. Die hat am 30.09. beim Zürcher Filmfestival die erste Premiere für einen Film, wo sie eine bedeutende Rolle hat. Amateur Teens heißt der Film. Und sie ist da sehr engagiert und danke auch meine Ex-Frau, die das sehr mitfördert. Wow. Und meine Kleinste wird jetzt 14 Jahre und ich freue mich auf ihren Geburtstag.
Schön. Am 30.09. hat meine Tochter Geburtstag.
Okay. Schon wieder eine Gemeinsamkeit.
Ja, genau.
Also, ich wünsche euch beiden von Herzen alles Gute, nicht nur nächste Woche, sondern noch, dass mit dem Agen, mit dem Well-Agen, dass das wirklich gut läuft.
Ich glaube, wir müssen mal einen Termin machen in meiner Sprechstunde.
Genau. Wir gehen mal beide vorbei, gell, Frau Walliser.
Ja, wir schauen uns das an.
Danke herzlich, dass ihr Geschichten aus eurem Leben mit uns geteilt habt und euch allen hier in St. Gallen oder irgendwo am Radio wünsche ich einen schönen, langsamen Sonntag. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen miteinander. Dankeschön. Merci. Danke.
Das war die Sendung «Persönlich» direkt aus der Lokremise St. Gallen. Persönlich Gastgeberin Sonja Hasler hat sich mit ihren Gästen unterhalten, der Maria Walliser, ehemalige Skirennfahrerin und heute Family Manager, und mit dem Volker Wedler, Schönheitschirurg. Technik Hedi Massoudi und Michi Brändli. Schauplatz von «Persönlich» heute in der Woche ist dann das Taburettli in Basel. Wenn Sie selber möchten, dort vorbeigehen und dieser Gesprächsrunde dann nicht nur möchten zuhören, sondern sie auch sehen. Das sind Gäste Ulrich, Susanne Ulrich, Leiterin Kulinarik bei Betty Bossi und Olivier Pagan, Zoodirektor zu Basel. Gastgeberin ist dann Danita Richner. Alle unsere persönlichen Sendungen vom Sonntagmorgen, die werden ja auch immer wiederholt. Und zwar so.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.